Unsagbare Zustände sind nichts, wozu man schweigen muss. Das ist die Position der Nachrichten aus dem beschädigten Leben, wo wir in dieser Woche zum Beispiel darauf schauen, dass jeder Fünfte in Deutschland armutsgefährdet ist. Dass viele Menschen sich nicht mehr selbst versorgen können. Dass viele auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind. Das sogenannte Tafelsystem wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Doch für manche ist es kein Grund zum Feiern. Denn die Tafeln setzen vor allem am Symptom der Armut an und weniger an der Ursache. Das zumindest sagt das kritische Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln. Unter dem Slogan Armut bekämpfen statt Armut lindern ruft es dazu auf, mal drüber nachzudenken, über dieses Tafelsystem und mal drüber nachzudenken über die Alternativen zu dem. Der Soziologe Stefan Selke ist einer der Mitinitiatoren des Aktionsbündnisses.
Ja, die Tafeln haben sich verselbstständigt. Sie sind eine Art System geworden, System im System. Tafeln wurden in den letzten 20 Jahren so selbstverständlich und so normal wie der Eiffelturm in Paris. Das heißt, man kann sich das gar nicht mehr wegdenken. Und es wird schon als skandalös empfunden, überhaupt nur kritisch über Tafeln zu reflektieren. Wir glauben, dass das ein Armutszeugnis ist für die Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik der letzten 20 Jahre, die ja parallel zu den Entwicklungen der Tafeln stattgefunden hat oder eben nicht stattgefunden hat, und wollen mit den Aktionstagen, die jetzt Ende der Woche stattfinden hier in Berlin, aufrufen, Sie haben selbst gesagt, kritisch darüber zu reflektieren, über Alternativen nachzudenken. Und wir haben uns die Tafeln ausgesucht, weil die Tafeln im Prinzip ein Prototyp sind für das, was wir die neue Armutsökonomie nennen in Deutschland.
Ja, soweit Stefan Selke, Soziologe und vor allem auch Mitinitiator eines kritischen Bündnisses zum 20-jährigen Jubiläum der Tafeln. Ne, Essen, Kleidung, Kleinkram. Damit versorgen diese Tafeln seit 20 Jahren Menschen in Armut. Das klingt erstmal karitativ, ist aber Teil einer Armutsökonomie, in der die Kunden ewige Almosenempfänger sind. Das jedenfalls ist die Position von dem kritischen Aktionsbündnis. Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, da gab es in Berlin die erste Tafel. Mittlerweile gibt es davon in der ganzen BRD knapp 1000. Das sind Einrichtungen, man kennt es, in denen Menschen mit geringem Einkommen Lebensmittelkleidung, Haushaltsgegenstände günstig erwerben können. Das Prinzip dabei ist relativ simpel. Waren können günstig erworben werden. Waren, die zum Beispiel bestimmte Mängel haben und deswegen nicht mehr verkauft werden. Waren, die aber auch möglicherweise abgelaufen sind, was das Haltbarkeitsdatum angeht, aber trotzdem noch gebraucht werden können. Diese Waren werden dann eben den Tafeln überlassen. Selbstverständlich ist sowas in Deutschland nicht ohne Bürokratie zu bewerkstelligen. Die sogenannten Tafelkunden brauchen auch eine Bedürfnisbescheinigung vom Amt. Und wer dann auf die Idee kommt, gleich mehrere Tafeln aufzusuchen, der kann mit einem Verbot bestraft werden. Auch wählerische Kunden sind in der Tafelbranche nicht erwünscht. Gegessen wird schlicht, was auf den Tisch kommt. Der Soziologe Stefan Selke hat vor einigen Jahren einen Streifzug gestartet durch die Welt der Suppenküche, durch die Welt der Essenstafeln. Und hat es veröffentlicht im Westfälischen Dampfboot, guter Verlag, immer mal wieder schöne Bücher dort zu finden. Das ganze Buch hört auf den Titel fast ganz unten.
Wir sprechen von Ersatzräumen des Konsums oder von Parallelwelten. Und wir glauben, dass es eben zynisch ist, wenn man sagt, dort gibt es sowas wie soziale Teilhabe, weil Menschen sich dort begegnen und gemeinsam Kaffee trinken. Wir sehen das eher so, dass das ein gemeinsames Ausgeschlossensein ist von der Mehrheitsgesellschaft und das auch teilweise natürlich mit dauerhaften Prozessen einhergeht. Das heißt, es gehen ja viele Menschen schon seit 10, 15 Jahren zu Tafeln und haben sich in diesem System, mit diesem System angefreundet, so möchte ich es mal sagen. Was ich beobachte, worauf ich hinweisen möchte, ist noch was ganz anderes, was in der Diskussion meist zu kurz kommt. Die Tafeln haben mittlerweile ein Legitimationsproblem. Sie machen immer mehr Angebote und müssen immer öfter sich neu legitimieren. Und die letzte Legitimationswelle, wenn man so möchte, ist die, dass sie sich als ökologische Bewegung verkaufen. Und das führt dann zu teilweise wirklich zynischen und menschenverachtenden Aussagen. Zum Beispiel hat Gerd Häuser, der Vorsitzende des Bundesverbandes, vor ein paar Tagen in einem Interview mit einer Journalistin gesagt, ich zitiere, wer von uns Lebensmittel erhält, ist kein Almosenempfänger, sondern er leistet etwas für den Klima- und Ressourcenschutz. Das ist eine gesellschaftliche Leistung, die wir anerkennen müssen. Zitat Ende. Das heißt, hier werden die Armen als die besseren Ökos dargestellt, nach dem Motto, es ist besser, Lebensmittel aufzuessen, als wegzuschmeißen. Wir finden, dass das sozusagen überdrehte Argumentation ist und dass man hieran sieht, dass die Tafeln primär aus einer Eigenlogik heraus argumentieren, sie haben ihr System aufgebaut und müssen das immer wieder bestätigt bekommen, teilweise eben auch mit solchen absurden Argumenten.
Ja, soweit der Soziologe Stefan Selke, der hat vor einiger Zeit das Buch fast ganz unten herausgegeben über die Welt der Essenstafeln. Diese Tafeln gibt es nun seit Deutschland in 20 Jahren. Und Stefan Silke sagt, das ist kein Grund zum Feiern, sondern es ist eher ein Armutszeugnis. Das sagt nicht nur Stefan Silke, das sagt ein ganzes Aktionsbündnis. Das kritische Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln. Die adäquate Haltung von Kunst wäre die mit geschlossenen Augen und zusammengebissenen Zähnen. Das ist eine Prämisse von Adorno. Und dieser Prämisse folgend beschäftigt sich ein gerade veröffentlichter Band mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von künstlerischer Produktion. Ästhetik ohne Widerstand. So heißt das Buch, ist vor kurzem im Ventilverlag erschienen und versammelt aktuelle Texte zu etwas unsympathischeren Tendenzen in der Kunst. Genaueres kann der Herausgeber sagen, Radek Krolczek.
Der Anlass war, dass ich mit Martin Büsser, dem damaligen Verleger des Ventilverlags, die Feststellung irgendwann getroffen hatten, dass es zu Kunstthemen keine wirklich ernstzunehmenden Publikationen gibt, also von Zeitschriften, ganz zu schweigen, aber eben auch so andere Bücher und Kataloge. Es gibt eigentlich nur Fanliteratur. Also das meiste, was zu Kunst erscheint, ist Fanliteratur. Das erscheint halt irgendwie auch meistens anlässlich von Ausstellungen, also in Form von Katalogen tatsächlich. Und dann haben wir uns eben überlegt, einen Band zu machen, der das anders macht, also der halt einen bestimmten Anspruch eben an Kunst formuliert, eben dass sie aufklärerisch und revolutionär zu sein hat. Und zum anderen eben aber auch diese kritische Beleuchtung dessen, was es gibt, das ist so eine kritische Bestandsaufnahme. Also die Texte darin, die sind entsprechend auch sehr unterschiedlich. Es geht da tatsächlich von monografischen Texten, in denen schlimme Künstler wie Jörg Immendorf besprochen werden, über Genrekritiken. Also eine Kritik an Street Art zum Beispiel oder an Schulen wie der Becherschule. Aber es geht eben auch zum Beispiel um so etwas wie das Medium, also diese Fensterscheiben, diese Kirchenfenster, auf die sich jetzt alle möglichen Künstler stürzen und die halt irgendwie jetzt so bearbeiten. Und darüber macht sich Wenzel Storch zum Beispiel lustig. Ne? Man kann sagen, dass die Autoren so etwas wie Kritik sich wünschen von bildender Kunst. Also wir haben da ja auch einige praktizierende und berühmte bildende Künstler, die da auch zu Wort kommen. Aber auf der anderen Seite sind es auch alles Leute, die tatsächlich auch dieses handgreiflich werden der Kunst. Also wie im Falle der Biennale in Berlin letzten Jahres, wo dann Blockupy und so ein Quatsch halt einfach auch das Forum bekommen hat, damit eigentlich auch nichts anfangen können.
Ja, soweit Radek Krolczek über den gerade erschienenen Band Ästhetik ohne Widerstand, erschienen im Ventilverlag. Der Name natürlich abgeleitet von einem der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Peter Weiß schrieb die Ästhetik des Widerstands, knapp 1000 Seiten. Wirklich immer wieder lesenswertes Buch, wie auch das nun erschienene Buch im Ventilverlag. Wie gesagt, Ästhetik ohne Widerstand heißt es. Und da beschäftigt sich zum Beispiel Kerstin Starkemeier mit der Kapitalisierung der Kunst und auch mit Fragen des Geschlechts. Es werden einige unbekannte Künstler auch vorgestellt. Lars Quartfasel wird zur Situationistischen Internationalen befragt. Radek Krolczek, den wir gerade auch gehört haben, fertigt Street Art ab, kritisiert also Street Art. Roger Behrens schreibt über Jörg Immendorf. Martin Büsser, der mittlerweile verstorben ist, beleuchtet das Künstler-Star-System. All das im Band Ästhetik ohne Widerstand.
Sie nehmen Kunst insofern ernst, als dass es etwas ist, was die Möglichkeit hat, Einblicke zu schaffen in das, was so vor sich geht in der bürgerlichen Gesellschaft. Und zwar Kraft dessen, dass sie eben das ästhetische Mittel, also die ästhetischen Mittel zur Verfügung stehen und nicht die Mittel, die allen anderen gesellschaftlichen Institutionen zur Verfügung stehen würden. Zum Beispiel diese Forderungen, dass Kunst eingreifen muss in politische Zusammenhänge, dass sie aktiv werden muss und so etwas. Insofern es sich auf die bestehende Gesellschaft bezieht, sind das ziemlich antirevolutionäre Forderungen, weil eben gerade dieser Dispens der Kunst zu dem, was ist, ihre Stärke darstellt. Also das ist das, was ihre Stärke ist gegenüber solchen Institutionen wie der SPD, der Müllabfuhr, dem Roten Kreuz. Also das sind so Institutionen, die müssen das Elend, das kapitalistische Elend, was es gibt, eben sozusagen verwalten. Die müssen damit irgendwie umgehen. Die Kunst ist davon eben befreit. Gleichwohl wäre es auch langweilig und würde diese Realität eben auch absolut negieren, würde sie sich darauf zurückziehen, bloß ästhetisch vorzugehen, ist bloß die Frage, was dieses bloß Ästhetische ist. So etwas wie Farbfeldmalerei hatte durchaus einen politischen Impuls, in dem eben so etwas zur Disposition gestellt wurde, wie die Darstellbarkeit von Welt oder so. Aber ja, natürlich, es gibt natürlich auch Kunst, die sagt, ich bin keine politische Kunst, es ist einfach nur reine Ästhetik, reine Form.
Ja, soweit der Mitherausgeber Radek Krolczek, der Mitherausgeber des Bandes Ästhetik ohne Widerstand, ist gerade erschienen. im Ventilverlag und noch eine letzte Buchveröffentlichung soll hier stehen bei den Nachrichten aus dem bestätigten Leben. Ein Buch, was Shahin Nashavi geschrieben hat. Shahin Nashavi wird von einigen als iranischer Eminem bezeichnet. نقی تو رو قسم به شوخ تبعید به این بیرون از گود تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید نقی تو رو به طول و عرض تحریم دولار رو به رشد و حس تحقیق نقی تو رو به امام مقوایی به طفل علی گوی توی رحمگی به درس فقه تو اتاق عمل بینی به آقا و تسبیح و جا و نماز چین نقی تو رو به انگشت شیس رضایی به دینی که اوت شده و فوتبال دینی آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی. Ausschnitt aus dem Werk von Shahin Nashavi, mittlerweile deutscher Staatsbürger, einer, der weltweit Konzerte gibt, auch viele Interviews gibt, einer, der aber auch im Iran zum Public Enemy erklärt wurde. Also das, was andere Rapper oft nur aus Inszenierungsgründen aufbieten, das kennt er tatsächlich aus gefährlicher Nähe. Sein Gesicht im Fadenkreuz, es gibt wüste Beschimpfungen, es gibt Todesdrohungen, denn in den Augen iranischer Religionswächter ist Nashavi ein Dead Man Walking. Man hat auf seinen Kopf $100.000 ausgesetzt. Jonathan Beckerle von der Initiative Stop the Bomb zur Fatwa gegen den iranischen Musiker.
Nashavi ist auf jeden Fall Teil einer großen iranischen Jugendmusikszene, wobei er selber gar nicht mehr so jung ist, sondern durchaus seit einigen Jahren schon aktiv ist. Diese iranische Musikszene ist richtig, von der kriegt man nicht viel mit, aber die ist tatsächlich sehr groß und sehr breit, sowohl im Exil als auch im Iran, wo es eben eine große Untergrundmusikszene ist, die trotz Repression des Regimes auch noch wächst und die musikalisch sehr viel zu bieten hat, also von Hip-Hop bis Heavy Metal und die, wie gesagt, auch sehr lebendig ist und das Lebensgefühl der Jugend dort eben widerspiegelt. Wenn sich jemand darüber informieren möchte, kann er mal nach dem Film No One Knows About Persian Cats googeln, also einen Spielfilm, der diese Untergrundmusikszene im Iran sehr toll porträtiert. Und innerhalb dieser Szene ist Nashavi schon einer der bekannteren Künstler, also der wohl sowohl im Exil weltweit als auch im Iran bekannt ist. Erstmal ist es so, dass das iranische Regime seine Feinde und Kritiker oder die es als solche betrachtet, auch unabhängig von irgendwelchen Todesfatwas umbringt. Also nach manchen Statistiken sind es schon über 160 Fälle von Leuten, die im Exil umgebracht wurden. Das heißt, also braucht man nicht unbedingt eine Fatwa. Allerdings ist sozusagen diese Sachen, die der Fatwa zugrunde liegen, durchaus auch iranisches geltendes Recht, also die Todesurteile gegen Apostaten. Es gibt allerdings tatsächlich auch Fälle, wo auch schon aufgrund von Fatwas Leute getötet wurden. Also vor 20 Jahren tatsächlich auch in Bonn in Deutschland, wo dann ein Entertainer namens Ferodoyun Farrokhzad in seiner Bonner Wohnung mit 40 Messerstichen getötet wurde, nachdem es vielleicht davor eine Fatwa gab.
Jonathan Beckerle von der Initiative Stop the Bomb zur Fatwa gegen den iranischen Musiker Shahin Nashavi. Mittlerweile ist der Polizeischutz ein bisschen zurückgefahren worden und Nashavi hat ein Buch veröffentlicht. Wenn Gott schläft, so heißt es, ist gerade erschienen. Und das Buch verbindet Erinnerungen an seine Zeit im Iran mit den ersten Auftritten in Deutschland und dann vor allem auch die Zeit der ausgesprochenen Fatwa, der Todesdrohung gegen Nashavi. Es ist nicht unbedingt reißerisch geschrieben, es ist auch nicht unbedingt eine Kampfansage, sondern man bekommt einen Einblick in die Realität in den Iran. Zum Beispiel bekommt man erzählt, dass der Iran die höchste Selbstmordrate der Welt hat unter jungen Menschen, dass die Auswanderungsrate vor allem bei Akademikern weltweit die höchste ist und, so heißt es im Buch, dass in Teheran ein Schuss Heroin billiger sei als ein Liter Milch. Nun, aus diesem Land ist Nashavi geflohen und über dieses Land schreibt er auch. Wenn Gott schläft, gerade erschienen bei Kippenheuer und Witsch, 9 Euro auch gar nicht so teuer und hier der letzte Buchtipp bei den Nachrichten aus dem bestätigten Leben in dieser Woche.